In dieser Folge zu Gast ist Christian Schöler. Christian ist Steuerberater und Partner bei Sonntag und Partner. Er selbst war auch im Big Four-Umfeld unterwegs, hat mehr als 15 Jahre Erfahrung im nationalen und internationalen Steuerrecht und berät vor allem Familienunternehmer, das heißt den deutschen Mittelstand. Und hier geht es schwerpunktmäßig auch um die Unternehmensnachfolge. Es gibt viele Dinge zu beachten. Es gibt auch viele Möglichkeiten, die einem Unternehmer dann offen stehen, wenn er sich mit dem Thema Nachfolge für sich und seine Firma beschäftigt. Lasst uns gleich einsteigen. Ich freue mich wirklich sehr auf die Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Cash & Cappuccino, der Unternehmer-Podcast von Shuttle Capital. Schön, dass ihr dabei seid. So Christian, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr auf die Folge mit dir und danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Erzähl doch kurz was über dich und warum du so für das Thema Steuern brennst und auch, wie so dein Alltag aussieht.
Ja, schönen guten Morgen, lieber Berti. Vielen Dank für die Einladung zunächst. Christian Schöler, mein Name, Steuerberater und Partner. Warum brenne ich für Steuerrecht? Das ist eine gute Frage. Es ist mir nicht in die Wiege gelegt. Ich glaube aber dennoch, dass das Steuerrecht allgemein und insbesondere auch in der Tiefe damals sehr nah am Leben ist, dass du fast keine Facette des Lebens hast, die nicht irgendwie steuerlich relevant ist. Ja, die erste Post, die du bekommst als Kind oder als Neugeborener, ist die Steuer-ID mittlerweile. Und das ist sozusagen der Ursprung und Steuern begleitet dich sozusagen von der Durchtrennung der Nabelschnur bis am Ende, ja, zum Erbfall, wo wir heute auch tiefergehend einsteigen wollen.
Genau, also unser Thema heute wird die Unternehmensnachfolge sein und alles, was da so außenrum noch dazugehört. Erzähl mal kurz, wie dein Alltag so aussieht, mit welchen Themen du dich da so beschäftigst. Ja, schieß mal los.
Genau, also seit knapp 15 Jahren mehr oder minder im Steuerrecht unterwegs. Dort immer sehr fokussiert auf den Bereich Mittelstand, Familienunternehmen mit allen Facetten, die, sagen wir, so ein Familienunternehmen typischerweise mit sich bringt. Also wir beraten, betreuen sowohl die Unternehmensebene, also das tägliche Geschäft des Unternehmens, sei es in Anbetracht von Wachstumsmärkten, wie stelle ich mich auf, wie stelle ich meine Unternehmensgruppe auf, Investitionen ins Ausland, wie tätige ich diese optimal, dann auch in Abstimmung quasi mit ausländischen Beratern, weil am Ende gehören immer beide Sichtweisen irgendwo dazu. Es kann nie, also die deutsche ist sozusagen eins im Regelfall, aber gleichwohl natürlich gerade im internationalen Steuerrecht ist auch der ausländische Blickwinkel durchaus relevant. Aktuell natürlich auch sehr viele Unternehmen, die wir in der Krise irgendwo mitberaten, was einfach das wirtschaftliche Umfeld aktuell ein Stück weit mit sich bringt, wo es dann wieder ganz andere Themen gibt. Es spielt viel Haftung eine Rolle, aber natürlich auch im Zweifel, ja, vorbereitende Maßnahmen, wie sichere ich meine Liquidität, da spielt auch Steuern eine durchaus wichtige Rolle, nicht nur die Steuerzahlungen selbst, sondern wie vermeide ich im Zweifel unnötige Steuerzahlungen bis hin dann zum möglicherweise M&A-Prozess oder tatsächlich dann, wenn es nicht anders geht, ja, die Insolvenzphase, die durchaus mittlerweile ja auch Unternehmen dann wieder in die richtige Richtung bringen kann. Ja, das muss nicht zwingend das totale Ende irgendwo sein.
Vielleicht ein kurzer Exkurs, erklär das mal, warum eine Insolvenz, das glaube ich gemeinhin eher so die Idee, dann ist vorbei. Warum das unter Umständen ja dann wieder dazu führen kann, dass eine Firma auch weitergeht.
Ja, also häufig lasten natürlich auf Unternehmen in solchen Situationen hohe Schulden, die du mal strukturiert nicht wirklich wegbekommst. Und so ein Insolvenzverfahren gibt es ja verschiedene Arten, sei es in Eigenverwaltung oder andere Art und Weisen. Hast du dann die Möglichkeit, mit deinen Gläubigern, sagen wir, in Verhandlungen zu gehen und da strukturiert wirklich dich deiner Schulden zu entledigen oder da gewissen Schuldenschnitt zu erreichen, was dich dann möglicherweise einfach wieder in eine positive Richtung bringt und zum anderen durchaus mal, ja, Ideen bringen kann, wie strukturiere ich mein Geschäftsmodell um. Ja, also das eine ist ja vielleicht die Schuldenthematik und das andere ist aber wirklich der Punkt, passt das Geschäftsmodell vielleicht noch zur heutigen Zeit und was muss ich da tun oder welche Entscheidungen muss ich treffen, welche strategischen Partnerschaften muss ich eingehen, um da durch mein Geschäftsmodell wieder sozusagen positiv zu wachsen. Und ich glaube, so eine Situation mit der entsprechenden Unterstützung durch Externe auch, aber auch natürlich durch langjährige Vertraute, durch Mitarbeiter, durchs Management, kann da durchaus eine Chance sein, wieder positiv in die Richtung zu gehen. Also das sehen wir durchaus in der aktuellen Situation auch häufig, was sehr positiv ist. Gewisse Branchen, auch Automotive, die ja lange Zeit, sag mal, sehr positiv unterwegs waren, sind mittlerweile auch, sagen wir, häufig in der Krise, was natürlich auch sehr bedenklich irgendwo ist und wo du häufig dann auch für gewisse Bereiche gar kein Käufer mehr findest oder die einfach nicht mehr als zukunftsträchtig angesehen werden.
Danke für den kleinen Exkurs. Ist nämlich wichtig, weil hier auch viele zuhören, die vielleicht gegründet haben oder ein Unternehmen führen. Und einfach da mal ein bisschen Klarheit zu schaffen, weil mir war das lange Zeit auch gar nicht so bewusst, dass es ja dann noch weitergehen kann und die Insolvenz nicht das Ende darstellen muss. Also danke dafür. Dann lass uns mal zu unserem Thema kommen für heute, die Unternehmensnachfolge. Im wirtschaftlichen Kontext geht es ja darum, einen Betrieb weiterzugeben. Und warum ist das auch jetzt gesamtgesellschaftlich relevant und vor allem vielleicht auch für uns in Deutschland ein spannendes Thema?
Ja. Also gesamtgesellschaftlich glaube ich, dass das Wesentliche ist irgendwo das, was auch der Gesetzgeber sieht und wo er auch sicherlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen entsprechend schafft oder in der Vergangenheit geschaffen hat, ist der Erhalt der Arbeitsplätze, ja, als oberstes Gut und sozusagen die Fortführung einfach der wirtschaftlichen Tätigkeit, die nicht sozusagen enden darf und muss, nur weil ein Gesellschafter, Geschäftsführer ein Stück weit ausscheidet, altersbedingt oder tatsächlich dann durch den Todesfall. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich ein Stück weit mit dieser Thematik als Inhaber, als Gesellschafter irgendwo regelmäßig beschäftigt, ja, mit den rechtlichen Rahmenbedingungen, aber auch sagen, mit weichen Faktoren. Am Ende gibt's denn überhaupt potenzielle Nachfolger, die irgendwo in Frage kämen, die in diese Rolle eintreten wollen? Und am Ende brauchen die auch, glaube ich, eine gewisse Vorlaufzeit, um in diese Rolle auch zu finden. Ja, also, und in Anbetracht sozusagen der Frage, wer kann ein Nachfolger sein? Das muss nicht immer zwingend eine interne Sache sein, sondern häufig sehen wir das tatsächlich auch, dass es aus dem Management kommt oder teilweise auch aus dem Mitarbeiterstamm, dass sich da Personen hervortun, die wirklich in so eine Rolle schlüpfen können. Oder aber auch, dass am Ende ja ein Verkaufsprozess vielleicht die richtige Wahl sein kann für das Unternehmen, wenn es nicht entsprechende Nachfolger gibt. Und wie gesagt, das muss nicht zwingend an der Eignung scheitern, sondern die Leute haben vielleicht einfach ganz andere Prioritäten, ja, oder manchmal musst du auch sagen, ist das Unternehmen in dem Sinn, in der Struktur überhaupt zukunftsfähig oder und dann braucht es einfach einen gewissen Prozess, es erst zukunftsfähig zu machen und sieht man da vielleicht durch einen strategischen Investor die Option da drin.
Es geht schon sehr stark auch in die Unternehmensberatung rein, wenn man dich so reden hört. Also es geht auch viel darum, Geschäftsmodelle zu analysieren, Tragfähigkeit für die Zukunft irgendwie festzustellen und ja, geh doch vielleicht mal noch kurz drauf ein, wie denn die nächsten Jahre in dem Bereich so aussehen könnten, weil wir wissen ja, unsere Gesellschaft wird nicht jünger und vor allem die, die arbeiten, gehen jetzt langsam in den Status des Ruheständlers. Was bedeutet das jetzt für den Teil der Nachfolgethemen?
Also ich glaube, das Thema ist in den letzten Jahren schon sehr akut gewesen. Es wird aber verstärkt mehr und mehr werden, wo tatsächlich Unternehmensnachfolgen anstehen. Es gibt verschiedene Statistiken, die haben ungefähr eine Größenordnung von mehr als 100.000 Betrieben, die in den nächsten Jahren, also jährlich, übergeben werden sollen, müssen.
Eine große Zahl.
In irgendeiner Form, das ist natürlich eine große Zahl. Und die Alterspyramide, sagen wir mal, spielt natürlich ja auch eine Rolle. Wenn du dir anguckst, wer heute sozusagen der Unternehmer ist, dann sind es häufig Personen, die vielleicht in der Altersriege sind von 55, 60, teilweise 65. Und das ist natürlich immer der Punkt, wo ich sage, eine gewisse Planung braucht einfach einen Vorlauf, ja. Und das hat nicht mal zwingend was mit Steuerrecht zu tun. Auch da spielen Fristen häufig eine Rolle. Aber einfach wirklich dieser Prozess, wer kann, will Nachfolger sein? Wie stellen wir uns da sozusagen als Familie auf oder eben dann auch außerhalb der Familie? Das braucht einfach einen gewissen Vorlauf. Da wird es auch keinen hundertprozentig immer geraden Weg geben, sondern da wird es Optionen geben, wo man sich irgendwo vielleicht auch finden muss oder aus der Diskussion ergeben sich immer neue Ideen. Also insofern, zumindest in der Theorie, je früher, desto besser. Und einen guten Plan in der Hand ist, glaube ich, besser, als dann überrascht zu werden tatsächlich.
Ja, planen zu können ist ja in unserer beider Berufen immer sehr schön, wenn man nicht Brände löschen darf oder muss, sondern wenn man ein bisschen Vorlaufzeit hat. Lass uns doch mal auf die verschiedenen Player eingehen, die es da gibt. Also wer könnte unter Umständen für so eine Nachfolge in Frage kommen? Und was sind vielleicht dann die Vor- und Nachteile der einzelnen Gruppen?
Also ganz klassisch, wenn du wirklich jetzt vom Familienunternehmen her kommst, ist es natürlich irgendwo der Familienkreis, sei es teilweise Geschwister von Unternehmern, sei es Abkömmlinge der Unternehmer, einfach aus diesem Familienstamm heraus, jemanden zu finden, die vielleicht schon in der Kindheit da irgendwo sich von dem Unternehmen faszinieren haben lassen und da in irgendeine Rolle schlüpfen und aktiv mitarbeiten. Daneben und das ist mittlerweile auch keine Seltenheit mehr, wirklich aus dem bestehenden Management, sozusagen Management-Buyout irgendwo in der Gestalt zu haben, dass die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiter des Unternehmens dann in die Nachfolge eintreten und auch in die Gesellschafterstellung dann am Ende eintreten oder peu à peu auch beteiligt werden, um da sozusagen auch einen gewissen Anreiz zu schaffen. Und sozusagen, wenn dieser Kreis irgendwo ausgeschlossen ist, dann verbleibt ja am Ende sozusagen nur die Versilberung des Unternehmens eben dann an potenzielle Investoren, sei es strategische Investoren oder tatsächlich auch Finanzinvestoren. Was aber dann im Kontext der Nachfolge aus meiner Sicht ja eine ganz andere Facette mit sich bringt oder eine ganz andere Sphäre am Ende, ne? Und das dann doch mehr Externe involviert als Interne dann tatsächlich. Ja, also wenn du heute einen Investor beteiligen willst, dann musst du in Anführungsstrichen die Hosen runterlassen. Wie ist es um dein Unternehmen bestellt? Was ist deine Vision? Was ist dein Geschäftsmodell? Ja, wie stehst du im Markt? Wie planst du das für die Zukunft? Welchen Wert hat dein Unternehmen? Welche immateriellen Werte hat dein Unternehmen? Und das dann sozusagen übereinzubringen mit den Vorstellungen des Investors. Ja, und das kann durchaus eine Lösung sein auch, dass der ehemalige Unternehmer da auch noch mit dabei bleibt, dass man sozusagen verkauft in einem ersten Schritt, partiell oder ganz, und der Unternehmer in einer gewissen Übergangsphase auch noch dabei bleibt, vielleicht auch noch im Rahmen eines sogenannten Earnouts dadurch honoriert wird für diese Tätigkeit. Also da gibt es viele Spielwiesen. Wie gesagt, das Wichtige ist, glaube ich, sie wirklich frühzeitig irgendwo damit zu beschäftigen und für sich zu überlegen, wo soll das Unternehmen hin und wer passt vielleicht auch in diese Rolle oder zu diesen Unternehmen ganz konkret.
Ja, und zu dem Prozess, glaube ich, gehört ja auch, dass man einerseits plant, was ist, wenn ich nicht mehr bin? Kann immer passieren, ne? Ich habe Verantwortung für nicht nur mich, sondern mein Unternehmen und auch Mitarbeiter. Aber was ist dann eben auch, wenn ich aufgrund von meines fortgeschrittenen Alters oder einfach, weil ich schon genug habe jetzt und nicht mehr weitermachen möchte, es dann wirklich freiwillig und zu Lebzeiten übergebe? Ich glaube, diese beiden Dinge sind wahrscheinlich die man sich anschaut. Nimm uns mit, wie sieht so ein Prozess konkret aus, wenn ihr dann die Beratung startet? Und es geht jetzt um die Unternehmensnachfolge. Wie geht's los? Wie geht's weiter? Nimm uns da mal mit.
Also es gibt natürlich einen typischen Ansatz. Die Praxis zeigt aber, dass es häufig auch unkonventionell funktioniert. Extremfall ist natürlich der, dass im Zweifel der Erbfall schon eingetreten ist, dass du quasi nur noch Brände löschen kannst, aber nicht mehr aktiv gestalten kannst. Auch da gibt es sicherlich immer wieder Ansätze zur Heilung.
Ja, da wird es ja viel um Verkauf gehen, nehme ich an.
Da wird es viel um Verkauf gehen, aber am Ende auch erstmal jemanden zu finden, der in diese Rolle kurzfristig schlüpfen will und vielleicht auch darf. Ja, also wenn man sich teilweise die gesellschaftsvertraglichen Regelungen anguckt, wenn du, sagen wir jetzt, nicht in einer 100%-Struktur unterwegs bist, sondern vielleicht einen gewissen Kreis an Gesellschaftern hast, dann ist häufig auch festgelegt, wer darf überhaupt Gesellschafter werden, gesellschaftsvertraglich. Hättest du jetzt bei einer Erbfolge jemanden dann dabei, der sozusagen da nicht auf Basis der gesellschaftsvertraglichen Regelungen überhaupt Gesellschafter werden kann, hätte der potenziell vielleicht einen Abfindungsanspruch, ja, was dann wieder zu Liquiditätsbedarf auch bei den anderen Gesellschaften oder aus dem Unternehmen hervorrührt. Also ganz, ganz viele Facetten.
Deswegen ordentlich planen im Vorhinein,
genau, was passiert. Deswegen für ordentlich den planen. Todesfall, ja. Und unsere Planung ist so ausgerichtet, dass wir grundsätzlich versuchen, ganzheitlich zu beraten. Also will heißen, alle relevanten rechtlichen Facetten irgendwo zu beleuchten und zu diskutieren. Aber auch, sagen wir, die weichen Faktoren, ja, Familienunternehmen, da spielt ja auch für die weichen Faktoren eine Rolle. Wie ist so das familiäre Miteinander? Wer kann mit wem? Sind vielleicht die Kinder irgendwo im Ausland? Also Internationalität bringt da wieder eine ganz andere Facette irgendwo mit rein. Und sagen wir, die rechtlichen Parameter, die sind natürlich auch sehr, sehr wichtig. Da spielt Steuerrecht eine Rolle, also Erbschaftsschenkungssteuerrecht, das Ertragssteuerrecht, also inwieweit kommt's bei der Übertragung zu Veräußerungsgewinnbesteuerungen oder vielleicht auch zu Besteuerungsverlust von Deutschland, wenn man sagt, Kinder sind im Ausland, dass du sagst, das Besteuerungsrecht würde wechseln und damit würde Deutschland vielleicht nochmal eine Besteuerung vornehmen im Zuge der Übertragung. Grunderwerbsteuer spielt häufig auch eine Rolle, wenn du sagst, du hast eine Gesellschaft mit deutschem Grundbesitz. Ja, oder nicht zwingend eine Gesellschaft, auch der Unternehmer hat unmittelbar Grundbesitz. Neben den steuerrechtlichen Aspekten natürlich viel das Familienrecht, Erbrecht, also wer ist im Zweifel gesetzlicher
Erbe,
gibt es ein Testament, gibt es Erbverträge, das Thema Zivilrecht, auch hier häufig ein Punkt, dass du sagst, du hast Kundenlieferantenverträge, die möglicherweise Sonderkündigungsrechte vorsehen, wenn du sagst, es kommt hier zum mehrheitlichen Anteilseignerwechsel, ja, also geht dir möglicherweise, also hat ein Lieferant dann plötzlich die Chance, sozusagen mit dir neu zu verhandeln, in Anführungsstrichen, langjährigen Vertrag zu kündigen, und von Kundenseite das Gleiche. Das sind so typische Faktoren, die wir uns angucken. Das Gesellschaftsrecht, was ich gerade gemeint habe, wer kann überhaupt wirklich Nachfolger werden? Passt es zueinander? Das ist immer ein sehr wichtiger Faktor.
Oder müsste man das auch nochmal anfassen?
Genau. Oder müsste man das eben auch nochmal angucken? Und zuletzt natürlich das ganze Thema Bewertung. Also welchen Wert hat so ein Nachlass oder beziehungsweise hat ein Unternehmen? Und das ist häufig auch so ein, ich will nicht sagen Streitpunkt, aber zumindest ein Diskussionspunkt. Gerade wenn du Situationen hast, wo du sagst, du hast mehrere Kinder involviert und vielleicht nur einer oder zwei Kinder gehen in die eigentliche Unternehmensnachfolge und der Rest wird anderweitig kompensiert oder soll anderweitig kompensiert werden. Dann ist häufig, sag mal, dieses Verständnis nicht so ausgeprägt, um es vorsichtig zu sagen, dass du sagst, wenn ich dir jetzt 100.000 Euro in bar gebe, hat es vielleicht nicht zwingend den gleichen Wert wie im Moment 100.000 Euro Betriebsvermögen, weil du natürlich da auch eine ganz andere Last irgendwo damit eingehst. Das ist ein Status quo des Unternehmens. Ja, und das kann morgen vielleicht schon wieder ganz anders sein, ja. Oder beziehungsweise ist entsprechendes Investment notwendig, wo du dich dann einbringst und das Geschäft weiterentwickelst, um das auf diesen Stand zu halten. Ja, das ist das eine. Und das andere ist, dass, kommen wir vielleicht später noch ein bisschen im Detail drauf, dass das Erbschaftsschenkungssteuerrecht da auch gewisse Nachbehaltefristen vorsieht, sozusagen als Damoklesschwert über dir. Du musst diesen Betrieb grundsätzlich so erhalten, wie du ihn erstmal bekommen hast, also zumindest in der Größe oder teilweise auch, was die Mitarbeiterzahl angeht, um da nicht etwaige Steuerlasten sozusagen dann nachträglich irgendwo auszulösen. Ja, und das ist immer häufig so wirklich ein Punkt, wo wir relativ transparent sind, wo sich's idealerweise anbietet, dass du sozusagen die Stakeholder in Anführungsstrichen an einem Tisch hast, die dann in der Familie eine Rolle spielen oder in diesem Nachfolgekontext eine Rolle spielen, dass da sozusagen jeder irgendwo sich abgeholt fühlt und auch wohlfühlt, weil nichts Schlimmeres als Unstimmigkeit in so einem Prozess. Das lässt sich nicht immer hundertprozentig vermeiden, aber ich glaube, durch offene Kommunikation, auch durch klare Planung lässt sich da vieles vermeiden.
Du hattest vorhin die weichen Faktoren angesprochen. Ich glaube, das ist genau dieses Handling der Stakeholder, was es dann ausmacht, so einen Vorgang gut zu regeln, weil oftmals, gerade wenn man planen darf, passiert ja erstmal nichts. Es ist ja nur für den Fall das. Aber dann kommen ja oftmals diese Streitigkeiten auf. Und ist spannend, dass du es ansprichst, was die Bewertung angeht, aber genau die Streitigkeiten kriegen wir auch oft mit in der Mandantschaft, wenn es eben darum geht, die Firma ist doch viel mehr wert, ich krieg nur das Haus oder so, ne? Da gibt es oftmals diese Themen, die dann aufkommen, aber ich habe, wenn ich dann irgendwann den Gesellschafterstatus inne hätte, ja, Haftungsfragen. Ich muss dafür arbeiten. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt jahrelang von selbst einfach ein klassisches Investment wäre, was oder Wirtschaftsgut, was einfach Erträge abwirft. Das ist ja mitnichten so. Aber ja, da fehlt, glaube ich, vielleicht gerade dann für die andere Partei, die eher nicht so, vielleicht im Ausland auch oft lebt, ne? Das ist ja, glaube ich, auch oft der Fall. Oder anderswo einfach einen anderen Lebensmittelpunkt hat, dann gar nicht so greifbar, warum jetzt das eine mit dem anderen eigentlich nicht aufzuwiegen ist. Wie löst man solche Konflikte? Weil am Ende wirklich fair, also dieses, ne, jeder, wenn es jetzt zwei Kinder oder Nachlass, Erb, Nachfolgeberechtigte wären, wie auch immer, 50-50 ist ja eigentlich nicht machbar, gerade wenn Betriebsvermögen involviert ist. Wie löst man sowas?
Ja. Also, wie gesagt, eingangs hat es ja schon erwähnt, ein Stück weit durch klare Kommunikation, die Leute abzuholen. Was bedeutet das überhaupt, wenn du sagst, du gehst in so eine Unternehmerstellung ein, und wenn das zu Lebzeiten passieren soll, diese Übertragung des Unternehmensvermögens oder Teile des Unternehmensvermögens, dass du dann schon eine gewisse Kompensation auch vornimmst, der anderen Kinder oder der vermeintlich erstmal Benachteiligten, oder spätestens dann quasi im Rahmen der Abfolge die entsprechend berücksichtigst, dass du sagst, die bekommen dann das Familienheim und Ähnliches, dass du da einfach eine gewisse Wertkompensation vornimmst. Das ist 1:1 ist, das ist, glaube ich, mitnichten so. Also der Großteil ist eher dann so, dass du sagst, du bekommst eine Kompensation, die entspricht aber sozusagen wertmäßig jetzt vermeintlich nicht dem, was du vielleicht bewertungstechnisch an Unternehmensvermögen bekommst. Weil wie gesagt, auch das ist natürlich mit Risiko einfach behaftet. Ja, das gehört zur Wahrheit dazu. Und auch da muss ein Kind, ein Nachfolger sozusagen erstmal reinwachsen in diese Stellung.
Vor allem, wenn jetzt schon ein Familienmitglied Lust darauf hat und dann hoffentlich auch noch das nötige Können, eine Unternehmung weiterzuführen, ist ja schon mal erstmal ein großer Gewinn. Und ich denke, für viele da draußen auch wahrscheinlich der Idealfall. Ne? Also sehen wir auch häufig, funktioniert meistens ganz gut, gerade wenn die Eltern auch noch eine Zeit lang mit dabei bleiben. Oftmals sind sie dann die Kinder, die dann das Ganze weiterführen dürfen. Aber wenn jetzt dieser vermeintliche Idealfall nicht möglich ist, wie geht man dann vor? Also wenn vielleicht das Thema einfach gerade keinen interessiert oder das Segment, in dem die Firma unterwegs ist, keiner aus der Familie irgendwie dafür brennt und sich ja dafür begeistern kann, wie wäre dann der Prozess? Wie würdet ihr da weitermachen?
Also ich glaube, abwarten wäre die schlechteste Lösung, sozusagen auf den Abfall oder ungeplanten Weg zu vertrauen.
Oder ob doch noch irgendwann mal jemand Lust hat, es vielleicht
genau,
dann doch zu machen.
Sondern da, glaube ich, gilt es einfach, sich sozusagen mit Alternativen zu beschäftigen, ob es potenzielle Investoren gibt, potenzielle Interessen für das Unternehmen oder für Unternehmensteile, um das Unternehmen dann in der Form sozusagen weiterzuführen. Ja, auch da unterstützen wir sozusagen in diesem Prozess, haben da entsprechende Kontakte, um da Unternehmen, Interessenten, Investoren irgendwo zusammenzubringen.
Also ja auch, glaube ich, ein ganz spannender Vorgang, weil du musst dafür sorgen, dass trotzdem wenige davon mitbekommen. Du willst ja auch, gerade wenn es auch größere Firmen sind, vielleicht keine Unruhe stiften. Es muss ja weiter alles ganz normal laufen. Nur dann ist der Wert ja auch da, wenn quasi der ganze Arbeitsalltag weiter gut und sauber funktioniert, die Wertschöpfung erbracht werden kann. Wie löst man diese Herausforderung? Also schaut man, dass man besonders diskrete Partner sich sucht oder wie geht man an die Sache so ran?
Genau. Also ich glaube, Diskretion ist da das oberste Gut und im Regelfall hast du auch professionelle Player, die, sag mal, routinemäßig solche Prozesse mit begleiten. Wir von sozusagen steuerlicher Seite sind da sowieso immer zur Verschwiegenheit verpflichtet, genauso im Rechtsbereich. Und du versuchst natürlich den Kreis derjenigen, die sozusagen an diesem Vorprozess irgendwo teilnehmen, sehr zu limitieren. Ja, und am Ende die aber auch wirklich sozusagen mit ins Boot zu holen, gleichzeitig aber sozusagen zur absoluten Verschwiegenheit zu verpflichten.
Wie geht man an den Fall ran, wo vielleicht der Geschäftsführer, Gesellschafter erstmal selbst weitermachen will, niemanden hat, der übernimmt, versucht jetzt mal so ein Fallbeispiel hinzuwerfen, niemanden hat, der aus der eigenen Familie oder aus dem eigenen Umfeld übernehmen kann, im Mitarbeiterstab sich auch keiner so wirklich aufraffen könnte. Wie würde so einer behandelt werden? Weil erstmal will er ja vielleicht gar nicht verkaufen. Gibt es dann auch sowas wie Vorverträge, dass man Jahre vorausplant, auch mit bestimmten anderen Konkurrenten vielleicht, jemand, der generell Interesse äußert? Oder wie würde man da vorgehen?
Also auch solche Optionen halte ich für durchaus denkbar, dass du da in eine gewisse strategische Kooperation vielleicht auch gehst, mit Wettbewerbern oder mit Investoren, dass man sich da sozusagen dem Ganzen irgendwo annähert und nicht gleich Tabula Rasa macht, sozusagen das ganze Unternehmen überträgt mit einer gewissen Ungewissheit, sondern sozusagen auf einer gewissen Arbeitsgrundlage losläuft, sich sozusagen gemeinsam den Markt erschließt irgendwo und dann zum gewissen Zeitpunkt im Zweifel sozusagen dann wirklich die Anteile zu erwerben. Also auch das ist denkbar, dass du dich heute schon über einen gewissen Kaufpreismechanismus sozusagen einigst, ja, der aber erst zum Tragen kommt unter gewissen Voraussetzungen. Ja.
Also wieder mal Planung ist das Entscheidende.
Genau.
Dass man lang genug Zeit hat.
Planung ist in dem Kontext wie bei vielen Dingen grundsätzlich das Essentielle. Ja,
sehr cool. Jetzt noch die dritte Option angesprochen, neben dem, dass einer aus der Familie oder aus dem engsten Umfeld weitermacht. Dann natürlich, dass es Externe gäbe. Thema Mitarbeiter aus dem Management, dieser klassische Management-Buyout-Fall. Wie ist da der Prozess und welche Möglichkeiten gibt's da am Ende der Übertragung der Anteile oder wie kann man sowas dann lösen?
Also nachdem man ja da auch schon eine gewisse Vertrauensbasis hat, glaube ich, liegt es häufig tatsächlich nahe. Von der Vorgehensweise her ist, glaube ich, hier das Entscheidende, dass man sich ein Stück weit auf einen Zeitrahmen irgendwo einigt und auch von der Bewertung her auf einen Rahmen verständigt, der sozusagen für beide Seiten akzeptabel ist, rein von der betriebswirtschaftlichen Sicht. Am Ende, in den seltensten Fällen, wird es ja eine schenkweise Übertragung sein können, ja, weil die Mitarbeiter jetzt sozusagen jetzt nicht zwingend der unmittelbare Nachfolger, also im Sinne des Erbrechts oder Erbschaftsschenkungssteuerrechts sein können, sondern häufig wird es dann eher ein Verkaufsprozess quasi sein. Also man veräußert die Anteile ein Stück weit und der frühere Unternehmer bekommt dann die entsprechende Liquidität, vielleicht auch ratierlich durch Kaufpreiszahlungen, durch Earnout-Leistungen. Im seltensten Fall ist das sozusagen ein Fall der unentgeltlichen Nachfolge, sondern einfach ein Veräußerungsfall an den jeweiligen Mitarbeiter. Oder was natürlich auch denkbar ist, dass du sagst, man gibt sich da erstmal eine gewisse Phase des Vertrauens, dass du den Mitarbeiter erstmal gewisse geringe Anteile gibst, die dann auch sozusagen im Wert wachsen. Ja, und sozusagen im letzten Moment gibt es dann erst die vollendliche Übertragung der Anteile. Ja, also dass du den Mitarbeiter bindest durch sozusagen eine kapitalmäßige Beteiligung, auch partizipieren lässt an der Wertentwicklung der Anteile und dann erst später quasi das ganze Vermögen irgendwo aus der Hand gibst. Die andere Facette natürlich, wenn du sagst, du gibst da einem Mitarbeiter das Vertrauen und gibst das Unternehmen an den Mitarbeiter, ist, glaube ich, dann eher auch wieder die sozusagen potenziellen Abkömmlinge irgendwo da auch mitzunehmen, weil ansonsten, glaube ich, droht da irgendwo Ungemach häufig. Also insofern, das ist natürlich auch dann wieder ein weicher Faktor, der hier eine Rolle spielt. Ja,
es ist eigentlich spannend, dass man das doch so trennen kann, aber ist ja auch logisch, denn einerseits geht es um die operative Geschäftsführung, dass der Betrieb weiterläuft. Das ist ja die erste Verantwortung, die ich habe als Unternehmer, dass das, was ich aufgebaut habe, auch gut weitergeht oder das, was ich vielleicht selber schon mal irgendwann übernehmen habe dürfen. Und das Zweite ist dann auch der rechtssichere und steuerlich, ja, wie kann man sagen, optimierte oder deutlich gut gestaltete, lass es mich so ausdrücken, Übertrag der Anteile auf wen auch immer. Und diese beiden Dinge, ja, gilt es ja dann schon zu trennen und beide gut zu lösen. Und wie du jetzt selber gesagt hast, ist nicht zwingend immer das Gleiche, ne? Also kann ja sein, dass vielleicht ein Unternehmer sich dafür entscheidet, sein Management den Laden toll weiterführen zu lassen, mit gewissen Vorzügen natürlich, aber die Anteile weiterhin vielleicht in Familienbesitz bleiben und dann natürlich irgendwann auf die nächste Generation übergehen, entweder zu Lebzeiten oder dann eben durch den Todesfall. Dann lass uns da doch mal einsteigen mit den Erbschafts- und Schenkungssteuerrelevanten Themen, die da dann so warten. Wie ist es vielleicht mal ganz zu Beginn gesprochen, Unterschiede zwischen Betriebsvermögen und auch Privatvermögen, gerade im Schenkungs- und Erbschaftssteuerrecht?
Also wir hatten, glaube ich, in der Einleitung schon gesagt, dass das oberste Gut in diesem Nachfolgekontext von Betriebsvermögen ist ein Stück weit der Erhalt der Arbeitsplätze. Das ist sozusagen
der gesellschaftliche Auftrag.
Das Ziel auch des Gesetzgebers und daher gibt's bis dato zumindest eine klare Privilegierung auch von Betriebsvermögen im erbschaftssteuerlichen Kontext. Hat sich die letzten Jahre auch weiter verschärft. Also die letzte Reform war 2016, wo man nochmal wesentlich, sagen wir, die Begünstigungen ein Stück weit verschärft hat, dass du nicht mehr sozusagen ganz einfach in die Betriebsvermögensvergünstigung kommst. Im Vergleich zu Privatvermögen ist es aber nach wie vor deutlich begünstigt in Abhängigkeit davon, was steckt quasi in deinem Unternehmen, wie ist die Vermögenszusammensetzung in deinem Unternehmen. Und da hat man gewisse Vermögenswerte definiert, die sozusagen aus erbschaftsschenkungssteuerlicher Sicht jetzt nicht positiv sind. Was gehört dazu? Das sind im Wesentlichen an Dritte überlassene Grundstücke, also Immobilien sozusagen, die ich an fremde Dritte vermiete, die ich jetzt nicht für mein operatives Unternehmen oder innerhalb der Unternehmensgruppe nutze. Dazu gehört insbesondere der Punkt Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, kleiner 25%, und insbesondere auch, was tatsächlich auch in der Praxis häufig einfach ein Punkt ist, überschießende Liquidität. Ja, also es gibt für sogenannte Finanzmittel gewisse Freibeträge, mehr oder minder, bis zu denen das Ganze erbschaftsschenkungssteuerlich weiterhin begünstigt ist. Aber das sind, sagen wir mal, die drei Facetten, die häufig in der Praxis zumindest zur teilweisen Versagung der Begünstigung führen.
Was bedeutet die Begünstigung konkret? Also welche Summen hätte man? Oder gibt es da keine harten Grenzen für Betriebsvermögen? jetzt so wie es im Privatvermögen die ja gibt für Kinder, die 400.000 pro Elternteil, aber wie ist es bei Betriebsvermögen, gibt es ja auch diese harten Kanten?
Also diese harten Kanten in dem Sinn gibt es nicht, die Freibeträge sozusagen spielen da durchaus auch eine Rolle, aber sozusagen erst an mehr oder minder letzter Stelle. Du würdest dir quasi jetzt dein Unternehmen angucken, nehmen wir her, du bist an einer GmbH beteiligt, die ist ganz normal wirtschaftlich tätig. Du hast dort vielleicht Teilflächen einer Immobilie, die du nicht selbst nutzt, sondern die überlässt du an eine andere Firma zum Beispiel. Du hast entsprechende Finanzmittel, du hast Forderungen, du hast Cashbestand, du hast Wertpapiervermögen und auf der Passiva sozusagen deine Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Du würdest dir angucken, am Ende, wie ist das zusammengesetzt? Also wir haben vorhin gesagt, an Dritte überlassene Grundstücke sind per se erstmal nicht begünstigungsfähig, also das Gesamtunternehmen schon, der 100% GmbH-Anteil schon. Aber sozusagen dann innerhalb der GmbH muss ich mir angucken, wie sind die Vermögenswerte und die Vermögenszusammensetzung und würde dann sagen, okay, dieser Teil würde quasi schon mal grundsätzlich rausfallen, das sogenannte schädliches Verwaltungsvermögen. Ich würde mir dann angucken, wie hoch ist mein Finanzmittelbestand, ja, also die Summe sozusagen aus Wertpapiervermögen, aus Forderungen,
Konten,
aus sämtlichen Konten. Und da ist es so, dass maximal 15% des Unternehmenswerts, also deiner GmbH-Anteile, sozusagen per se erstmal begünstigungsfähig überhaupt sind. Alles, was darüber hinaus gehen würde, wäre quasi nicht begünstigt. Ja. Und damit sozusagen hättest du keinen Abschlag, was das Betriebsvermögen anbelangt, für diesen Teil zumindest. Wenn du noch entsprechend planen kannst, kannst du natürlich gucken, was mache ich mit dieser überschießenden Liquidität. Die Erbschaftsschenkungssteuer ist ja eine Stichtagssteuer, also sozusagen in dem Moment, wo ich erbe, wo der Erbfall eintritt an diesem Tag oder wo ich bewusst meine Vermögenswerte übergebe. Das ist sozusagen der maßgebende Stichtag, den ich mir angucke und damit auch sozusagen diesen Stichtag, was die Vermögenszusammensetzung anbelangt, ist der entscheidende. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe zu planen, könnte ich dieses Geld auch noch sinnvoll investieren. Ja.
Was bedeutet sinnvoll investieren? Im Rahmen der geschäftlichen
Tätigkeit? Im Rahmen dieser geschäftlichen Tätigkeit natürlich, weil ansonsten, wenn ich sozusagen in Immobilien investiere, die ich dann einer Dritten überlasse zum Beispiel, ist es wieder sozusagen dann schädlich. Also wenn dann wirklich in operatives Vermögen, kann natürlich auch überlegen, dass die freie Liquidität in dem Sinn auszuschütten, ja, kommt natürlich aber dann wieder Ertragssteuerbelastung drauf, also die Ausschüttungsbelastung.
Also die ist ja auch wieder dann im Privatvermögen, also dann ist ja auch wieder.
Das wäre dann im Privatvermögen, ist die Frage, brauche ich das, die Liquidität sozusagen im Privatvermögen, ist eine Abwägungsfrage, aber will heißen, ich könnte schon noch ein Stück weit modellieren, was das anbelangt. Also das heißt, Schritt 1 beim Unternehmensvermögen ist es so, dass grundsätzlich ein KG-Anteil, ein Einzelunternehmen begünstigt ist, GmbH-Anteil, sofern er 25% überschreitet, das ist die Eingangsvoraussetzung, hast du einen sehr zerstreuten Gesellschafterkreis bei einer GmbH, kannst du das Ganze bündeln, sogenannte Poolvereinbarung, dass du die Gesellschaftsrechte und die Stimmrechte quasi bündelst in so einer Poolvereinbarung, um dann in diesem Pool über 25% zu kommen, dann wäre es auch wieder begünstigungsfähiges Vermögen, quasi die Eingangsvoraussetzung und dann gucke ich mir an, wie ist meine Vermögenszusammensetzung, kann da noch ein Stück weit modellieren in dem Fall und käme dann zu dem Ergebnis, okay, gibt die sogenannte Regelverschonung, wo ich quasi einen Teilabschlag bekomme, ein Teil unterliegt dann der Steuer, habe aber quasi nachlaufend geringere Sperrfristen beziehungsweise auch Nachbehaltevoraussetzungen, was die Lohnsummen angeht.
Wie genau ist das geregelt? Also da gibt's ja, um die Begünstigung einhalten zu können, ist es ja nicht erstmal nur die Betrachtung dieser isolierten Werte, sondern es geht ja auch darüber hinaus. Du musst ja, ich glaube 7 Jahre, das ist die Frist, die man dann...
Also das hängt jetzt sozusagen an dem Verschonungsmodell. Es gibt die Regelverschonung, das sind 5 Jahre. Mhm. Oder die Optionsverschonung, heißt Vollverschonung, du kriegst einen 100% Abschlag auf dein begünstigtes Vermögen. Also gesagt, in unserem Beispiel jetzt haben wir vorhin gesagt, okay, die Teilflächen, die ich an einen Dritten überlasse, die fallen per se raus, überschießende Finanzmittel würden rausfallen, die unterliegen quasi nicht dem Abschlag, der Rest schon. Ja. Und Optionsverschonung eben 100% Abschlag, aber dann 7 Jahre Nachbehaltefrist. Was heißt Nachbehaltefrist? Man hat mehrere Facetten. Grundsätzlich, in Abhängigkeit von meiner Mitarbeiterzahl, muss ich eine Ausgangslohnsumme feststellen. Also wie viel durchschnittliche Lohnsumme hatte ich 5 Jahre vor Übertragung meines Betriebsvermögens? Und bei der Regelverschonung muss ich standardmäßig 400% dieser Ausgangslohnsumme in den nächsten 5 Jahren einhalten. Also das heißt, ich kann mir hier eine leichte Absenkung in Anführungsstrichen leisten. Ja. Bei der Optionsverschonung ist es so, dass ich das 700% meiner Ausgangslohnsumme einhalten muss. Also das heißt, im Endeffekt muss ich mindestens auf dem Niveau bleiben.
Da habe ich 7 Jahre Zeit.
Genau, ja. Meine Ausgangslohnsumme, um die Begünstigung sozusagen nachträglich nicht zu riskieren. Und jetzt kommen wir wieder auch auf die aktuelle wirtschaftliche Situation zurück. Das ist durchaus in dem einen oder anderen Fall ein Problem, dass du sagst, die wirtschaftliche Entwicklung führt unweigerlich dazu, dass du vielleicht Mitarbeiter freisetzt, dass du dich in einem Transformationsprozess befindest, wo du sagst, durch Digitalisierung, Automatisierung, KI-Technologie kommt es zum Mitarbeiterabbau und damit sozusagen rutschst du unter diese Schwellenwerte, was dir dann eben nachträglich eine Erbschaftsschenkung steuerliche Begünstigung durchaus kosten kann.
Aber anteilig oder komplett? Ist das schon alles?
Anteilig.
Oder anteilig, okay.
Anteilig. Aber nichtsdestotrotz ist das ein Punkt, Lohnsumme, aber auch insgesamt die weiteren Nachbehalte, Tatbestände, die dir, sag mal, in der aktuellen wirtschaftlichen Situation und bei vielen in der Sanierungs- und Krisensituation durchaus auch auf die Füße fallen können. Ja, zum Beispiel wäre es auch so, dass du sagst, du würdest jetzt ein wesentliches Wirtschaftsgut rausveräußern während deiner Behaltefrist, dann ist das per se auch erstmal schädlich, zumindest dann, wenn du diese freie Liquidität dir sozusagen auch aus der Gesellschaft entnimmst.
Ja? Und nicht wieder reinvestierst.
Und nicht mehr reinvestierst. Also das ist auch ein wichtiger Fakt. Oder aber tatsächlich, wenn es natürlich zum Verkauf deines Unternehmens kommt, ja, oder der Anteile oder das Ganze wirklich in eine Insolvenzsituation mündet, ja, auch dann können dir quasi diese Sperrfristen sozusagen zusätzlich in dieser krisenhaften Situation zum vermeintlichen Problem werden. Also dessen muss man sich bewusst sein. Also ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, aber der Punkt ist einfach der, was wir ja vorhin gesagt haben, 100.000 Barvermögen ist sozusagen nicht zwingend gleichzusetzen mit 100.000 Betriebsvermögen, sondern am Ende hast du da erstmal ein gewisses Damoklesschwert über dir, dass du einfach über die nächsten Jahre, 5 oder 7 Jahre, sozusagen einfach im Hinterkopf behalten musst. Ja.
Erklär noch mal kurz den Unterschied zwischen diesen 5 Jahren und 7 Jahren. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also 5 Jahre ist dann die Vollverschonung und die Regelverschonung, glaube ich.
Das ist die Regelverschonung, das heißt, du bekommst 85%,
okay,
des sozusagen verbleibenden begünstigten Vermögens verschont. Der Rest würde quasi in eine Besteuerung laufen, dann unter Berücksichtigung von Freibeträgen. Also da kommen die Freibeträge dann auch wieder zur Anwendung, ganz ganz regulär, also 500.000 zwischen Ehegatten beziehungsweise 400.000 per se jetzt, was die unmittelbaren Abkömmlinge angeht, können natürlich dann auch für Betriebsvermögen genutzt werden, aber die kommen erst dann zur Anwendung, wenn ich sage, ich habe überhaupt sozusagen einen steuerpflichtigen Wertzuwachs, wo ich dann auf die Freibeträge zurückgreifen muss.
Also es gibt per se keine eigenen Freibeträge für Betriebsvermögen,
genau,
sondern eben viele Möglichkeiten der Verschonung und erst dann.
Und dann kommen die Freibeträge zur Anwendung. Genau.
Ja, spannend auf jeden Fall. Wie würde sich denn der Fall darstellen, wenn ich es nicht übertrage, also schenke und ich habe einen Beschenkten und einen Schenker, sondern im Erbfall und es gibt ganz viele Beteiligte. Wie ist dann die Situation für ja so ein Thema der Verschonung? Und es gibt nicht einen, der weiterführt. Wird es dann einfach gesplittet oder wie geht's dann weiter? Hm. Also gibt es die Verschonungsregelungen auch im Erbfall oder gibt es sie nur?
Also die gibt's per se auch im Erbfall. Was aber häufig zum Problem wird, sind die sogenannten Erbengemeinschaften. Also du hast jetzt sozusagen keine gewillkürte Erbfolge getroffen, also bewusst und aktiv bestimmt, wer soll dein vermögensmäßiger Nachfolger werden, also durch Testament, durch Erbvertrag, sondern sozusagen die gesetzliche Erbfolge gilt. Also im Zweifel, wenn es überlebende Ehegatten gibt, der plus die Kinder, die dann quasi wirklich eine formale Erbengemeinschaft bilden. Und an sich sozusagen sind die dann erstmal Gesellschafter, sofern sie es denn überhaupt über den Gesellschaftsvertrag können. Ja, also was wir vorhin gesagt haben, wenn der Gesellschaftsvertrag mit anderen Mitgesellschaftern das gar nicht vorsieht, dann hast du da möglicherweise das nächste Thema, dass du da wirklich Ausgleichsverpflichtungen leisten musst. Aber Erbengemeinschaften ist natürlich auch immer ein Problem, die sozusagen aufzulösen, das Vermögen zu verteilen. Und wenn es auch nicht rechtzeitig passiert, überhaupt dann eben diese Betriebsvermögensbegünstigung in so einem Fall zu bekommen, das ist tatsächlich ein Problem. Ja, also deswegen Erbengemeinschaften in unserer Praxis, aber auch da wieder sozusagen eine Frage der Planung. Im Idealfall sollte man versuchen, das tatsächlich zu vermeiden. Also einmal, weil auch da die Einstimmigkeit gilt. Ja, also wenn sozusagen ein zusammengewürfelter Haufen irgendwo sich zusammenfindet, kriegst du den häufig nicht ohne weiteres wieder auseinander.
Ja, also je mehr da dabei sind, desto schwieriger wird's, ne? Wenn sie genau. Auch vielleicht noch nicht einig sind, dann natürlich viele Emotionen mit reinkommen, wenn es dann wirklich ein Erbfall auch ist, ne? Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht jetzt zum Schluss nochmal ein letzter Punkt, ein bisschen komplizierter. Wie sieht's aus, wenn dann sowas wie Ausland mit ins Spiel kommt? Gerade im Schenkungsfall, aber auch im Todesfall, was sind da so Besonderheiten, die, auf die man achten muss und die dann auch herausfordernd sind für dich im Alltag?
Also Herausforderung definitiv, gleichzeitig aber auch ein spannendes Feld. Internationalität, nicht nur im Ertragssteuerbereich, sondern auch insbesondere im Erbrecht bzw. im Erbschaftsschenkungssteuerrecht. Es gibt durchaus Länder, die jetzt einmal kein Erbschaftssteuerrecht oder keine Erbschaftssteuer kennen. Dazu gehört insbesondere unser Nachbarland Österreich, dazu gehört mittlerweile Spanien, dazu gehört Norwegen oder die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel. Was natürlich dann durchaus wieder auch ein Ansatzpunkt sein kann, bewusst auf diese Länder zu setzen in der Nachfolgeplanung. Gleichzeitig ist es aber wirklich so, dass häufig ein Missverständnis besteht, dass du sagst, zum Beispiel der Beschenkte würde im Ausland sein und dadurch sozusagen entfällt jetzt eine deutsche Erbschaftsschenkungssteuerlast. Das ist mitnichten so, weil es am Ende so ist, wenn einer, also will heißen, entweder der Schenker oder der Beschenkte quasi ein Inländer ist im Sinne des Erbschaftsschenkungssteuerrechts, dann sozusagen hat Deutschland dann Besteuerungsrecht auf diesen Vermögensübergang. Ja, also du kannst dich bewusst, sag mal, aus solchen Konstellationen rausstrukturieren. Das geht, aber häufig, sagen wir, dieses Missverständnis und man sagt, naja, das kann doch nicht sein. Der Beschenkte sitzt ja nicht in Deutschland, der hat mit Deutschland keinen Anknüpfungspunkt, was auch immer. Dann ist es halt häufig so, dass zum einen Erbschaftsschenkungssteuerrecht durchaus eben eine Rolle spielt, dass man sagt, Deutschland hat das Besteuerungsrecht, und zum anderen, wenn es insbesondere auch um Kapitalgesellschaftsanteile geht, dass das auch ertragsteuerlich ein Riesenproblem ist, sogenannte Wegzugsbesteuerung, die dann eingreift, wenn eben wesentliche Anteile an Kapitalgesellschaften aus dem deutschen Besteuerungsrecht entfallen, ja, durch diesen Schenkungsfall oder Erbfall, dann hast du da eben noch zusätzlich eine Ertragssteuerbelastung drauf, also will heißen, du besteuerst sozusagen wie eine Art fiktiven Veräußerungsgewinn in dem Moment. Also das heißt, du hast eine hohe Ertragssteuerbelastung und du hast eine im Zweifel hohe Erbschaftsschenkungssteuerbelastung, wo du nicht wirklich umherkommst, beides zu zahlen.
Aber auch hier wieder, wie vieles andere, lässt sich durch gute Planung Abhilfe schaffen. Christian, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Ich habe wieder auch einiges dazugelernt. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank.
Vielen Dank, Berti.
So, das war die Folge mit Christian Schöler und auch ich habe wieder einiges dazugelernt, hat mir viel Spaß gemacht. Wenn ihr jetzt mehr zu Sonntag erfahren wollt, dann verlinken wir euch entsprechendes in der Beschreibung, sei es offene Stellen, wenn ihr jemanden kennt oder selbst in dem Bereich unterwegs seid, sei es aber auch Events oder den Newsletter, den ich euch sehr ans Herz legen kann. Wenn ihr euch da anmeldet, kriegt ihr regelmäßig wirklich tolle Informationen, die Unternehmer und Unternehmen betreffen, Webinareinladungen. Also schaut mal rein, checkt die Links aus und ja, dann vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich freue mich aufs nächste Mal, euer Berti.